请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. Juni 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Japanische Parlamentsgruppe streicht China und bekennt sich zu Taiwan. Neues Siegel für ressourcenschonende Produkte in Taiwan. Und Taiwan eröffnet Freundschaftsgebäude in ukrainischem Rehabilitationszentrum. Und nun die Meldungen im Einzelnen. In einem symbolträchtigen Schritt hat die einflussreiche überparteiliche japanische Parlamentsgruppe für die Beziehungen zu Taiwan sich offiziell umbenannt. Die vor 53 Jahren gegründete Abgeordnetenvereinigung trug zuvor den Namen Japanisch-Chinesische Abgeordnetenvereinigung. Fortan heißt sie stattdessen Japan-Taiwan-Freundschaftsliga. Das taiwanische Präsidialamt in Taipeh begrüßte die Entscheidung am Donnerstag als historischen Meilenstein. Der Vorsitzende der Vereinigung, der japanische Unterhausabgeordnete Keiji Furuya, erklärte im Anschluss an die Hauptversammlung in Tokio, die explizite Aufnahme von Taiwan und die Streichung des alten China-Bezugs seien folgerichtig. Da Regierungsstellen und taiwanische Institutionen diese Anpassung bereits vor Jahren vollzogen hatten, sei der Schritt das Ergebnis einer so sorgfältigen und langfristigen Prüfung. Präsident Lai Ching-te würdigte die Gruppe in einer Videobotschaft als kraftvollen Unterstützer der bilateralen Beziehungen. Er hob dankend hervor, dass die Allianz bereits im vergangenen Jahr die wegweisende Grundsatzlinie verabschiedet hatte, wonach ein militärischer Konflikt um Taiwan auch direkt die Sicherheit Japans und des US-japanischen Bündnisses gefährden könne. Taiwans Repräsentant in Japan, Li Yiyang, der Versammlung in Tokio beiwohnte, verwies auf die konkreten politischen Erfolge der interfraktionellen Allianz. So geht auf die Initiative der Parlamentarier unter anderem zurück, dass in Japan lebende Taiwaner in der dortigen Melderegistern mittlerweile offiziell in der Spalte Nationalität als taiwanisch statt chinesisch geführt werden dürfen. Zudem habe die Gruppe in Taiwan in internationalen Foren, etwa durch einen Beschluss zur Unterstützung des Beobachterstatus bei der Weltgesundheitsversammlung WHA, sowie bei diplomatischem Druck aus Peking stets entschlossen den Rücken gestärkt. Taiwan werde, so Li, auch künftig ein verlässlicher Partner Japans bleiben. Taiwan treibt den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft voran. Nach der Verabschiedung eines neuen Rahmengesetzes durch das taiwanische Parlament präsentierte das Umweltministerium am Freitag ein staatliches Zertifizierungssiegel für ressourcenschonende Produkte. Das Anfang Juni verabschiedete Gesetz zur Förderung des Ressourcenkreislaufs verankert umweltfreundliches Produktdesign und Abfallvermeidung an der Quelle erstmals rechtlich. Umweltminister Peng Qiming betonte bei der Vorstellung in Taipeh, eine nachhaltige Produktion sei keine Wohltätigkeit, sondern ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Nachhaltiges Wirtschaften werde zum internationalen Pass und damit zu einem essentiellen Wettbewerbsvorteil für taiwanische Exportunternehmen auf dem Weltmarkt. Das neue Umweltsiegel soll Verbrauchern die Identifikation ökologischer Waren erleichtern. Zertifiziert werden zunächst Produkte aus Kategorien wie Textilien, Kunststoffen und Glas. Voraussetzungen sind die Nutzung von sortenreinen oder recycelten Materialien sowie ein reparaturfreundliches Design. Der Staat kündigte an, zertifizierte Produkte künftig bei öffentlichen Ausschreibungen gezielt zu bevorzugen. Um Taiwans grüne Innovationskraft zu demonstrieren, begleitet das Ministerium die Einführung mit einer Nachhaltigkeitsmesse in Taipeh. Gezeigt werden marktreife Praxisbeispiele der heimischen Industrie, zum Beispiel Regenschirme, deren Stoff aus recycelten PET-Flaschen und deren Griffe aus alten Autoreifen bestehen, und Textilien, die aus den in Taiwan jährlich anfallenden rund 800.000 Tonnen Ananasblattabfällen gewonnen werden. Taiwan baut seine humanitäre Hilfe für die Ukraine weiter aus. In der westukrainischen Stadt Lviv wurde am Donnerstag mit maßgeblicher taiwanischer Unterstützung ein modernisiertes Rehabilitationszentrum eingeweiht. Zu Ehren der Hilfsleistungen aus Taipeh taufte die ukrainische Stadtverwaltung das Gebäude offiziell auf den Namen Taiwan-Freundschaftsgebäude. Wie das taiwanische Außenministerium am Freitag mitteilte, ist die Einrichtung Teil des dortigen medizinischen Unbroken-Netzwerks. Mit 55 Betten sollen in dem Gebäude künftig jährlich rund 27.000 Kriegsverletzte und Zivilisten medizinisch versorgt werden. Lembergs Bürgermeister Andriy Sadovsky dankte der taiwanischen Regierung und Bevölkerung per Videobotschaft für die kontinuierliche Hilfe seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Das Zentrum stehe für die gemeinsame Entschlossenheit beim zivilen Wiederaufbau. Der taiwanische Außenminister Lin Jialong, der der Zeremonie ebenfalls virtuell beiwohnte, unterstrich in seiner Ansprache die politische und gesellschaftliche Verbundenheit beider Länder. Da Taiwan und die Ukraine gleichermaßen von der ständigen Bedrohung durch autoritäre Regime betroffen seien, habe man in Taiwan ein tiefes Verständnis für die Lage der ukrainischen Bevölkerung. Taiwan werde den medizinischen Wiederaufbau der Ukraine daher auch künftig gemeinsam mit internationalen Partnern unterstützen. Angehörige des indigenen Volkes Tau von der taiwanischen Orchideeninsel brechen am kommenden Montag, den 15. Juni, zu einer historischen Seereise auf. In einem handgefertigten Holzkanu wollen sie die philippinischen Bataan-Inseln ansteuern. Die Expedition dient dazu, eine über 300 Jahre alte maritime Handelsroute wiederzubeleben und Taiwans historische Rolle als Ausgangspunkt des austronesischen Kulturraums zu unterstreichen. Das für diese Reise gebaute 12 Meter lange Boot mit dem Namen Ovayan, was goldene Freundschaft bedeutet, ist das größte in der jüngeren Geschichte gebaute traditionelle Kanu der Tau und bietet Platz für 20 Personen. Wie Ma Raus, der Vorsitzende der taiwanischen Stiftung für indigene Kultur der Nachrichtenagentur CNA, mitteilte, werden sich insgesamt 60 Ruderer in Schichten abwechseln. Die anspruchsvolle Fahrt von der vor Taiwans Südostküste gelegenen Orchideeninsel über den starken Kuroshio-Strom bis in den Norden der Philippinen soll voraussichtlich 2 Tage und eine Nacht dauern. Begleitet wird das traditionelle Boot von 7 Sicherungsschiffen, darunter das hochmoderne und emissionsfreie Begleitschiff Porima P111. Die Flottille solle laut den Organisatoren einen symbolischen Brückenschlag zwischen indigenem Meereswissen und zeitgemäßen Technologien für nachhaltige Schifffahrt bilden. Bei der offiziellen Schiffstaufe am vergangenen Wochenende betonte der Minister der taiwanischen Kommission für indigene Völker, Zheng Zhiyong, die tiefe Bedeutung des Projekts. Taiwan sei ein Knotenpunkt für die historische Ausbreitung der austronesischen Sprachfamilie über den gesamten Pazifik gewesen. Die Reise sei daher nicht nur eine reine Brauchtumspflege, sondern ein lebendiger Akt der Kulturdiplomatie. Nach der Ankunft auf den Bataan-Inseln sind Empfangszeremonien und ein musikalischer Austausch geplant, um die historischen Bande der indigenen Gemeinschaften über die heutigen Staatsgrenzen hinweg neu zu knüpfen. Forscher der taiwanischen Nationaluniversität NTU und des Frankfurter Senckenberg-Forschungsinstituts haben eine bislang unbekannte prähistorische Vogelart in Taiwan identifiziert. Der neu entdeckte Pfau aus dem Eiszeitalter war deutlich größer als alle heute auf der Insel heimischen Vögel. Die im britischen Fachmagazin Royal Society Open Science publizierte Studie gibt der Art den offiziellen Namen Pavo Miedjö, ausgestorbener Pfau. Grundlage der am Freitag von der Nachrichtenagentur CNA vermeldeten Entdeckung ist ein gut erhaltener fossiler Oberarmknochen, den der pensionierte Lehrer Ho Liyuan der Wissenschaft gestiftet hatte. Unter der Leitung von NTU-Professor Tsai Zhengxiu wertete der Student und Erstautor der Studie Lan Yongjie den Fund gemeinsam mit dem deutschen Paläornithologen Dr. Gerald Meyer aus. Mit dem Namenszusatz Miedjö, chinesisch für ausgestorben, wollen die Wissenschaftler auf historische Aussterbeereignisse aufmerksam machen. Bislang galt der Mikado-Fasan, der unter anderem den 1000 Taiwan-Dollar-Schein ziert, als der größte bekannte einheimische Vogel Taiwans. Das Forschungsteam betont, dass ein tiefes Verständnis für prähistorisches Artensterben essentiell sei, um das gegenwärtige, durch menschliche Eingriffe vorangetriebenes 6. Massenaussterben in einem größeren ökologischen Kontext begreifen zu können. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 1019,58 Punkte gestiegen, was 2,3% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.169,04. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 1,12 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 35,37 Milliarden US-Dollar bzw. 30,53 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am heutigen Freitag ist ganz Taiwan bedeckt und es regnet bei Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad. Am morgigen Samstag regnet und stürmt es im Norden Taiwans weiter. Im Süden bleibt es bedeckt, aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 bis 32 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 12. Juni 2026 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten.
Ma yinu ane sun,
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 12. Juni 2026. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chou Bihui
und Eva Trindl. Ja, wie versprochen ist Bihui endlich wieder hier bei mir im Studio und ich muss nicht mehr allein vor mich hin reden, obwohl ich hatte ja immer gute Gesellschaft von vielen Hörerinnen und Hörern, also war ich bestimmt nicht allein, aber ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder hier bei uns bist. Du warst in Deutschland, hast an 2 Hörertreffen teilgenommen vom RTI-Hörerclub Ortenau und in Berlin. Wie war's? Schön bestimmt, ich habe die Fotos gesehen.
Ja, tatsächlich sehr schön. Das Hörertreffen in Gaggenau. Ja, das war wirklich schön. Die Stimmung war schön und wir haben über viele verschiedene Themen gesprochen. Jeder war in guter Laune und wir haben vieles gesprochen. Auch das Wetter am Tag war nicht schlecht. Auf jeden Fall in Ortenau und Gaggenau, das war sehr schön. Und auch in Berlin war schön. Und zwar so ein bisschen heiß, sehr warm. Aber die Stimmung war gut. Ich habe wieder viele Hörerinnen und Hörer gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und wir haben auch in Ortenau 3 neue Gesichter gesehen, denke ich mal. Und in Berlin auch 2, 3. Und Frank Unglaube habe ich dann gesehen.
Er ist wieder
aktiv dabei.
Geschrieben. Er wird wieder kommen. Und ich habe auch herzliche Grüße ausgerichtet bekommen von Inge-Lore Kratzenstein. Sie schreibt uns ja auch regelmäßig. Ich habe auch das erste Mal dann ein Foto gesehen. Das hat dann Andreas Bündig mir geschickt mit herzlichen Grüßen. Herzlichen Dank. Das freut uns natürlich, dass Sie alle wieder, manche, die waren schon sehr, sehr oft dabei und manche das erste Mal. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, ja, tatsächlich. Also sei es neue Gesichter oder alte, da sehe ich natürlich sehr gern. Vielen, vielen Dank, dass ihr vom Ferne zu uns gekommen und zusammen ein paar Stunden verbracht. War wirklich sehr schön. Ich bin wirklich schon sehr angetan, dass man wirklich von aller Welt, alle Ecke zu uns gekommen. Gar
Manche
nicht so einfach.
Hatten wirklich eine weite Anreise auch.
Gestimmt.
Viele Hörer und Hörerinnen haben ja auch schon gefragt, ob es in diesem Jahr wieder Direktsendungen gibt. Und wie gesagt, das ist in Planung. Und es ist auch schon die Testsendung geplant. Wir machen ja immer vor den Ausstrahlungen eine Testsendung. Die endgültige Genehmigung ist noch nicht da, aber wir verraten hier schon mal unsere Planung, wann und auf welchen Frequenzen die Testsendungen ausgestrahlt werden. Und zwar am Samstag, dem 20. Juni. Von der Sendeanlage Danshui in Taiwan auf der Frequenz 15.145 kHz von 17 bis 17.10 UTC, auf der Frequenz 11.995 kHz von 17.15 bis 17.25 UTC und nochmals auf der Frequenz 11.995 kHz von 17.30 bis 17.40 UTC und auf der Frequenz 9.545 kHz von 17.45 bis 17.55 UTC.
Also insgesamt stellen wir 3 Frequenzen zur Wahl und Sie sollen ja dann an dem Tag nochmal reinhören und beobachten, welche Frequenzen in Frage kommen, welche gut, welche schlecht sind und sag uns den Bescheid. Da schreiben Sie einen Empfangsbericht an uns und gegen den Empfangsbericht schicken wir Ihnen auch eine Sonder-QSL-Karte. Allerdings, die Sonder-QSL-Karte sind noch nicht fertig. Unsere Führung hat diesen Plan noch nicht ganz genehmigt. Aber wir wollen an dieser Stelle Ihnen schon die Informationen weiter verbreiten, damit Sie dann an Ihre Freundinnen und Freunde weiter verbreiten können.
Und also schon mal den darauf Empfänger vorbereiten. Polieren und die Antenne polieren. Und dann die regulären Sendungen sind wie gehabt auch im Juli geplant und zwar von Freitag, den 3. Juli bis Sonntag, dem 26. Juli, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag. Und zwar von 17 Uhr bis 17.30 Uhr UTC auf der einen ausgewählten Frequenz und von 17.30 Uhr bis 18 Uhr dann auf der zweiten ausgewählten Frequenz.
An 12 Tagen werden wir unsere Sondersendungen direkt aus Taiwan, aus Taipei, in die ganze Welt ausstrahlen.
Also wie gesagt, die endgültige Genehmigung ist noch nicht da, aber normalerweise handelt es sich nur um eine Formalität und deswegen wollen wir diese Informationen schon an Sie weitergeben.
Ja, das heißt, es ist langsam heiß werden, nicht nur den Fußball-Weltmeisterschaft, sondern auch unsere Aktion direkt aus Taipei.
Ja, Picho, ich hatte ja schon Bedenken, weißt du, als du dann nicht mit dem Flugzeug kamst, mit dem du eigentlich kommen solltest, dass du vielleicht nach Mexiko geflogen bist zur Fußball-Weltmeisterschaft, zur Eröffnung und dann vielleicht während der ganzen Weltmeisterschaft dann...
Nein, überhaupt keine Chance. Ich gehe davon aus, dass alle Flüge schon ausgebucht sind nach Mexiko oder in die USA, Kanada. Nein, ich bin ja wirklich 2 Tage lang im Frankfurt Flughafen geblieben.
Festgesetzt.
Ja, wirklich. Ja, genau. Nein, ich schlafe natürlich nicht direkt im Flughafen, sondern in dem Flughafen naheliegende Hotels, aber 2 Nächte und 2 Tage, das war schon ausreichend.
Tja, ja. Aber wir sind umso glücklicher, dass du wieder heil hier gelandet bist und dich doch ein Flieger dann mitgenommen hat.
Ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Im Endeffekt bekomme ich doch einen Flug nach Heimat.
Ja, ich hatte auch schon gesagt, dass hier einige Briefe natürlich sich gesammelt haben mit Fragen, die ich jetzt auch nicht so im Alleingang beantworten wollte, weil du sicher da auch was dazu zu sagen hast, Bichol. So habe ich jetzt hier einen Brief von Thomas Becker, Moby Dick, den Rhein erleben. Und er hat nämlich einen Zeitungsausschnitt mitgeschickt zwischen Instagram und Reiseboom. Noch lohnt es sich, die Bonner Kirschblüte in der Altstadt zu besuchen. Du hast doch mal gesagt, dass du da auch oft Kaffee trinken warst, da in der Nähe unter den blühenden Kirschbäumen oder so.
Genau. Ich habe in der Nähe von dieser Straße gewohnt für 1 Jahr lang und daher kenne ich ja diese Gegend. Und diese Gegend ist in der Nähe vom Stadthaus. Und ich bin dieses Mal extra zum Stadthaus gegangen und wollte ja die Blüte mal bewundern, falls es noch welche gibt. Aber als ich da war, gab es gar keine Blüte mehr. Und es hat an den Tag noch geregnet und ein bisschen kalt war das, ja.
Also.
Schade, aber vielleicht im nächsten Jahr muss ich ein bisschen früher da sein.
Hans-Werner Lollicke hat geschrieben, meine Frau und ich sind gerade aus der Slowakei und Wien zurückgekommen. Was wir im Ausland genießen, ist unter anderem mit der Straßenbahn zu fahren. Gibt es in Dänemark seit 50 Jahren nicht mehr. Gibt es in einigen Städten in Taiwan Straßenbahnen? Ja, in Taiwan gibt es eine Straßenbahn in Danshui, dann gibt es eine in Xintian, auch in der Nähe von Taipei.
Und dann noch eine Straßenbahn in der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung.
Das ist so eine Rundbahn, ne?
Ja, also Straßenbahn gab es in Taiwan früher nicht. Das war keine Tradition hier in Taiwan, aber mittlerweile sind einige gebaut worden. Die sind allerdings nicht wirklich sehr lang, überhaupt dienten nicht als hauptöffentliche Verkehrsmittel.
Und wenn man hier mit dieser Hochbahn fährt von der MRT, kommt man sich auch ein bisschen vor wie eine Straßenbahn. Ne? Michael Lindner hat uns einen Brief geschickt und er hat Post bekommen, in Begleitung grüner Zollzettel. Werden jetzt schon die QSL-Karten verzollt? Von anderen Hörerfreunden konnte ich erfahren, dass sie für die Briefe sogar Zoll bezahlen mussten. Also bisher, außer in Österreich, haben wir nicht erfahren, dass jemand Zoll bezahlen musste. Also falls Sie irgendwas zahlen müssen, dann können Sie die Annahme verweigern. Dann schreiben Sie uns. Wir versuchen dann eine Möglichkeit zu finden, damit Sie Ihre QSL-Karten zollfrei und gebührenfrei bekommen. Und Michael Lindner schreibt noch, wie ihr am Briefkopf erkennen könnt, habe ich große Wetterwünsche an den 5. Monat des Jahres. Der ist jetzt schon vorbei. Der Brief ist gerade bei uns eingetroffen, nämlich Fahrradtouren, Wanderungen bis hin zum Schwimmen in die wunderschönen Freibäder, die es rings um Gera gibt. Die Stadt Gera verfügt leider über kein Freibad mehr. Dafür hat sie die modernste und größte Sportschwimmhalle in ganz Thüringen, die auch für internationale Wettkämpfe ausgelegt ist. Und er geht jeden Sonntag dorthin schwimmen, um sich einigermaßen fit zu halten. Du gehst auch gern schwimmen, Bichol, ne?
Ja, aber nicht im Freibad. Die Taverne stehen eigentlich gar ungern unter der Sonne. Auch beim Schwimmen möchte man schon in der Halle schwimmen gehen. Ich auf jeden Fall. Deswegen, wir haben hier viel mehr Hallenbad als Freibäder.
Diese Schwimmhalle in Gera, das ist ja auch ein Hallenbad mit 58 Meter langen Schwimmbahnen. Oh. Das Hofwiesenbad. Da kann man schon sich fit schwimmen. Ja. Und Michael Lindner hat uns auch eine Karte mitgeschickt mit Straßenbahnen der Städte Erfurt, Dresden, Leipzig, Halle und Chemnitz. Wir hatten ja gerade eine Frage zu Straßenbahnen beantwortet. Das gesamte Straßenbahnnetz Mitteldeutschlands, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt umfasst etwas mehr als 730 Kilometer. Und verteilt sich sehr unterschiedlich auf die Städte der drei Bundesländer.
Ja, toll.
Auch Aufkleber. MDR Thüringen, sehr schöne Landschaft. Ne?
Genau, das muss man schon bestätigen.
Werner Ritter hat geschrieben, er hat unsere QSL-Karte erhalten. Um 21 Uhr teste ich immer noch alte RFT-Radios aus meinem Museum auf 5,9 Mittelhertz. Der hat uns ein Bild beigelegt. 2 Jahrzehnte und mehr zurück. Anschauen. Alltag in der DDR. Nostalgie mit dem N in Klammern. Oder kulturelles Erbe heißt die aktuelle Ausstellung im Stadtmuseum Bad Langensalza im Augustinerkloster. Sehr interessant. Herzlichen Dank. Franz Schanzer hat geschrieben, ein Empfangsbericht, und er schreibt, die Beiträge waren wieder sehr ausführlich und interessant. Danke für die QSL-Karte. Diese ist ohne Zollprobleme bei mir angekommen. Meine Beschwerde dürfte von Nutzen gewesen sein.
Ja, vielen Dank für diesen Empfangsbericht.
Sigmar Boberg hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 5. Juni, und er schreibt, ein Hinweis sei gestattet, auch wenn es nicht den Rundfunk betrifft. Der kanadische Zeitzeichensender CHU soll eingestellt werden. Im Moment hat man noch die Möglichkeit, diesen Sender auf den Frequenzen 3330, 7850 und 14670 kHz zu empfangen, je nach den Ausbreitungsbedingungen. Die Ansagen zur vollen Minute erfolgen in Englisch und Französisch. CHU bestätigt Empfangsberichte mit einer QSL-Karte.
Ja, schade, dass jetzt eine Sende nicht mehr weiter fortsetzen kann.
Reinhard Schumann hat geschrieben, die neuen QSL-Karten sind bei ihm eingetroffen, und er schreibt, durch die Hilfe von Bernd Zeiser konnte ich mir die Fotos in Gaggenau und in Berlin anschauen. Es war an beiden Plätzen gut besucht und auch viele nette Gespräche, wie man sehen konnte. Tschobihoi konnte ich nach einigen Jahren auch wieder sehen auf den Fotos. Und für ihn ist die Anreise leider viel zu weit.
Ja, das verstehen wir. Ja. Anders mal.
Ralf Witte hat geschrieben, vielen Dank für die heutige Sendung, ein Empfangsbericht vom 5. Juni und die wunderschönen QSL-Karten. Endlich mal was Schönes und nicht nur Rechnungen. Ja, stimmt. Ich habe auch im Briefkasten jetzt immer nur Rechnungen, weil alles andere, was man sich schreibt, ist entweder per E-Mail oder per Line, WhatsApp, Facebook oder sonst was. Ne? Im Briefkasten sind fast nur noch Rechnungen. Hans-Peter Thiemann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. Juni. Die Sendung war wieder interessant und kurzweilig. Danke für die Übermittlung der Geburtstagsgrüße von Bernd Seiser. Das Hörertreffen in Ottenau am 16. Mai, an dem ich teilnehmen konnte, war ein voller Erfolg. Sehr harmonisch mit guten Gesprächen. Sehr geehrte Frau Jobichoy, Ihre Teilnahme an den Hörertreffen in Ottenau und Berlin ist ein unschätzbarer Wert für Völkerverständigung, den daraus entstehenden sozialen Kontakten und so die Unterstützung für unser gemeinsames Hobby.
Ja, danke für Ihre Anerkennung.
Friedhelm Zipra hat geschrieben, ich freue mich, mal wieder für die deutschsprachige Sendung von RTI einen Empfangsbericht zu verfassen. Er hat uns auch ein Foto beigelegt von ihm am Empfänger. Herzlichen Dank.
Also Sie haben ja fleißig unsere Sendung gehört und den Empfangsbericht geschrieben. Ja, besten Dank.
Hans Schöler hat geschrieben, auch wieder ein Empfangsbericht vom 5. Juni und er würde sich über eine schöne QSL-Karte von RTI freuen. Auch ich würde mich über Informationen über Ihre Direktsendungen freuen. Ja, das hatten wir ja schon angekündigt. Der Plan steht und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Lutz Winkler hat uns einen Empfangsbericht geschickt und einen Brief, einen Empfangsbericht vom 9. Mai. Wir haben zurzeit die Eisheiligen. Also im Mai gab es ja noch einige sehr kalte Tage in Deutschland. Und Lutz Winkler schreibt noch, er konnte leider nicht zu den Hörertreffen kommen aus gesundheitlichen Gründen. Er bedauert das sehr, weil ja auch Bichoy extra anreist. Und er schreibt noch, ihr gestaltet wirklich ein informatives Programm mit jungen Leuten und vielen Informationen aus Taiwan. Es macht mir immer wieder Spaß zuzuhören. Bei Apple Podcast habe ich auch einige Sendereien entdeckt. Derzeit folge ich der Sendung Kulinarisches Taiwan von Uta Rindfleisch. Mich interessieren diese vorgestellten Rezepte sehr. Daher bedauere ich, dass die Rezepte leider nicht auf der Webseite zu finden sind. Gibt es eigentlich ein Kochbuch von Uta Rindfleisch? Ein aktuelles leider nicht. Es gab früher mal. Das ist aber schon sehr lange her.
Vor fast 20 Jahren hatten wir mal tatsächlich zwei Kochbücher veröffentlicht. Allerdings, wir haben jetzt keine Vorräte mehr. Ja, wir können Sie mal fragen, ob Sie noch eine schreibt.
Genau, wir fragen Sie mal. Aber also falls es wirklich ein Rezept ist, das Sie ganz besonders interessiert, können wir auch mal fragen, ob wir Ihnen das dann schicken können per E-Mail. Und wir haben wirklich auch viele Beiträge und Sendungen auch von unseren Praktikanten oder freien Mitarbeitern, die wirklich sehr interessant sind, die nicht innerhalb der 30-minütigen Sendung auf Kurzwelle ausgestrahlt werden, aber über Podcast oder auf unserer Website können Sie die hören oder auch abonnieren. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte noch einmal hinweisen auf die Teams-Hörerclub-Unterhaltung am Samstag, also morgen am 13. Juni ab 18 Uhr UTC. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute am 12. Juni ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Steffi Rudolf, Peter Fägler in Stralsund, Julian Pries in Losch und Theo Ranzmann in Ochtrop.
Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie führten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. Juni 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chobi Hui.
Simba de Lima, un pitu alusiva puro.
Unirama